Podcast des Präventionsprojekts Kein Täter werden vom Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité Berlin. Im ersten Teil des Gesprächs mit Luis, einem Pädo-, Hebe- und Teleiophilen Projektteilnehmer von Kein Täter werden, hörten wir seine bewegenden Schilderungen über seine Jugend in Isolation, sein Coming-out gegenüber seiner Partnerin und über das Stigma, dem Pädophile ausgesetzt sind. Hier hören Sie in Teil 2, was für ihn die bedeutsamsten Erkenntnisse aus der Therapie sind, welche Zukunftspläne er hat, wie er sich vorstellen könnte, mit einer eigenen Tochter umzugehen, ohne sie oder seine Familie zu gefährden, und welche Tipps er anderen Menschen mit dieser sexuellen Neigung auf den Weg geben möchte. Die Stimme von Luis wurde nachgesprochen.
Wie lange hat es denn dann gedauert, also vom ersten Anruf bis sie dann tatsächlich sich...
Es war erschreckend schnell. Also ich hatte, nicht erschreckend, ich habe mich eigentlich sogar gefreut. Also ich hatte 2 Tage nach dem Anruf das Erstgespräch. Das dann sehr, muss man sich ein bisschen Zeit einplanen. Das ist ja dann mit vielen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube 1,5 Stunden irgendwie, Erstinterview irgendwie mit einem Therapeuten. Dann gibt es ohne Ende Fragebögen, wo es dann auch um die Einordnung geht, quasi welche Präferenz hat man, passt das in das Projekt rein und so weiter. Ich glaube, ich war bestimmt irgendwie 4 Stunden hier. Ich weiß gar nicht, 5 oder so. Genau. Und dann, glaube ich, hatte ich 2 Wochen oder 3 Wochen später dann einen ersten Termin schon. Das, was ja immer so ein bisschen, glaube ich, davon abhängt, wie die Gruppen quasi gerade zustande kommen. Wie viele schon, also ob genügend da sind, ob man gerade noch kurz wartet.
Eigentlich ist es ja aber auch schön, dass es dann nicht noch mit ewigen Wartezeiten verbunden ist, weil dann ist ja der Leidensdruck auch groß.
Ja, also absolut. Das Schönste war, dass dieses Erstgespräch dann so schnell war, weil das natürlich dann auch, also dann überhaupt mal mit jemandem darüber zu reden, und allein dieses Erstgespräch ist ja schon, hat ja schon einen, ist nicht therapeutisch, aber es hat... Da sitzt ja jemand, der hat Ahnung davon und der nimmt das rational irgendwie auf, und allein das hat schon so ein bisschen, ich sag mal, Normalität irgendwie in die Sache gebracht, so ein Stück weit. Und das war fast wichtiger, als dass dann die Gruppe irgendwie schnell losgegangen wäre. Dass die dann auch schon nach 2 Wochen kam, war halt auch schön, dass man dann direkt loslegen konnte.
Und passt das so in der Zusammensetzung der Gruppe? Also das stelle ich mir durchaus recht heterogen vor, oder?
Ja, also ich wusste dafür ehrlich nicht, was mich erwartet. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen mitbekommen, dass die Gruppen damals sehr unterschiedlich sind von der Zusammensetzung. Bei mir ist jetzt die Besonderheit, sage ich mal, dass wir in dieser Adoleszenzgruppe sind. Also alle, die jetzt gerade da sind, ich glaube, unter 30 sogar sind, ja. Also alle so etwa 20 bis 30. Dadurch halt auch in einer ähnlichen Situation gerade. Also wir haben dann irgendwie Leute, die sind halt irgendwie in einer Ausbildung oder Studium, haben vielleicht jetzt gerade schon angefangen zu arbeiten, aber typisch 20er Lebensphase, und dadurch ist das gar nicht so heterogen. Also klar, wir machen alle unterschiedliche Sachen, wir sind unterschiedliche Charaktere, aber wir sind nicht jetzt meilenweit auseinander von unseren Vorstellungen. Dadurch ist es tatsächlich auch ein sehr, muss man sagen, sehr harmonisches Zusammenarbeiten. Es funktioniert sehr, sehr gut. Das ist zwar die Sitzungen sind natürlich überwiegend anstrengend und ist viel Arbeit, und da wird auch mal geweint, und da gehen Leute richtig, richtig hart grübelnd oder sorgenvoll oder was weiß ich nach Hause. Das passiert auch. Es gibt auch Momente, wo wir einfach, ja, ich sage, es klingt ein bisschen morbide und auch ja, ein Stück weit Spaß miteinander haben. Mhm. Also wir verstehen uns halt so gut, dass es halt ein normaler Umgang ist. Also es hat was von Arbeitsatmosphäre, und wenn man sich mit seinen Kollegen gut versteht, dann kann man auch mit denen mal, ja, kann man das ein Stück weit auch genießen, und trotzdem hat man halt was zu tun und man arbeitet an sich. Das macht es extra anstrengend, aber es funktioniert schon sehr gut.
Mhm. Und in welchen Abständen treffen Sie sich da?
Einmal die Woche. Ja, also einmal die Woche, und es ist auch angepeilt da durch das Projekt, dass man maximal dreimal im Quartal fehlt, um halt so eine gewisse so Konstanz auch irgendwie zu halten. Und das klappt eigentlich ziemlich gut. Dadurch hat man halt auch wirklich immer, also die meisten sind immer da. Klar fehlt mal jemand. Wir sind irgendwie gerade 8. Glaube ich, in der Gruppe, da ist immer mal jemand nicht da, aber es ist jetzt nicht so, dass man immer zu dritt da sitzt, oder, sondern es ist schon sehr regelmäßig, sehr kontinuierlich.
Mhm. Und seit einem Jahr jetzt ungefähr sind Sie jetzt daran, nehmen Sie jetzt dran teil, ne?
Ja, genau.
Und was ist so die größte Erkenntnis? Also neben der Entlastung könnte ich mir vorstellen, dass man hier auf Menschen stößt, die damit rational umgehen. Gibt es eine Art von Lerneffekt schon so nach dieser doch nicht ganz kurzen Zeit inzwischen?
Ja, also ich glaube, die Haupterkenntnis für mich war, dass das, was dahinter steht, was mich dazu bringt, Missbrauchsabbildungen zu konsumieren, was mir eigentlich total widerstrebt, was ich nicht in Ordnung finde, dass da was ist, was mich dazu getrieben hat. Irgendwie eine tiefe Unzufriedenheit in bestimmten Situationen, die mich dazu gebracht hat, sozusagen, scheiß drauf, ich mach das jetzt, mir ist es egal. Und die Arbeit daran ist eigentlich genauso wichtig, wie die Arbeit an der Präferenz selber und dem Umgang damit. Und das war für mich eine total krasse Erkenntnis, dass es halt nicht nur die ganze Zeit nur um Sexualität geht, sondern auch um das, was damit halt, ja, damit zusammenhängt.
Ja, das ist schon, finde ich, eine ganze Menge. Ist denn schon ein Ende der Therapie absehbar, oder?
Ja, also wir haben halt regelmäßig ein Quartalsgespräch, wo es darum geht, so die Ziele anzugucken, wie weit man ist, was möchte man noch erreichen, was sehen die Therapeuten, was vielleicht noch sinnvoll wäre zu erreichen. Ich vermute, das bewegt sich jetzt so auf einen, ich nenne das nicht Ende, ich nenne es Therapieerfolg, glaube ich, wird es irgendwie genannt. Ich glaube, ganz enden tut es nicht, aber ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es jetzt im Laufe des Jahres wahrscheinlich so auslaufen wird für mich. Kann man natürlich nie genau wissen, aber ja, ich denke jetzt, also ich werde dann wahrscheinlich am Ende so 1,5 Jahre etwa in dem Projekt gewesen sein.
Und es gibt ja dann auch noch das Angebot der Nachsorgegruppen, wenn man das dann möchte, so zur Auffrischung.
Ja, genau, absolut. Also ich habe deswegen, sag ich auch, also Therapieende, klingt sowieso, jetzt habe ich das geheilt und jetzt ist alles gut.
Ja, nein, das war wirklich falsch ausgedrückt.
Ja, ist ja, aber ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Also es war für mich dann auch relativ früh die Entscheidung, dass ich, als ich gemerkt habe, wie wichtig das, also wie mir das hilft, da wenigstens drüber zu reden, da kam auch so ein bisschen die Sorge mit hoch, oh Gott, irgendwann habe ich das ja nicht mehr, und dann habe ich halt für mich einfach gesagt, okay, ich glaube, ich möchte auch in die Nachsorgegruppe danach, eben genau um dieses Thema frisch zu halten. Und aus der Nachsorgegruppe kann ich ja auch irgendwann raus, wenn ich merke, okay, das bringt eigentlich jetzt gar nichts mehr, es ist voll okay. Dann ist das nicht gesagt, dass ich dann da ewig drin bleiben muss, aber es ist für mich auf jeden Fall so, zum wenigstens in der Übergangsphase glaube ich, werde ich das auf jeden Fall weiterverfolgen.
Und das kriegen Sie auch alles vereinbart? Sie studieren ja auch, ach nee, oder Sie sind schon fertig mit dem Studium?
Ja, also ich arbeite Vollzeit auch, ja.
Okay, und dann immer zu diesen Gruppen, das sind ja dann schon zeitliche...
Ja, es ist schon eine zeitliche Belastung. Nicht nur zeitlich mit den Anfahrt, dann hat man 2 Stunden hier die Sitzung. Also ist schon auch, finde ich, ein ganz schöner Block in der Woche. Ich habe da meinen Rhythmus so gefunden. Ich hab auch nicht Probleme gehabt, das jetzt irgendwie irgendwem zu erklären. Das ist, ich habe dann irgendwann, nenne ich jetzt nicht, aber ich habe mir eine gute Ausrede überlegt, was ich dann mache. Dass ich dann immer ein bisschen früher weg muss an dem einen Tag und das funktioniert irgendwie gut. Vielleicht wäre das ein Tag, wo ich normalerweise Sport machen würde oder was kochen, ist dann halt nicht so. Dafür sehe ich danach meine Partnerin zu Hause und wir quatschen darüber und vielleicht gucken wir danach irgendwas oder wir kochen zusammen oder irgendwie so. Also es ist jetzt nicht ein verlorener Abend und 2 Stunden sind eine krasse Zeit an einem Tag. Aber auf die Woche gerechnet ist es jetzt auch nicht massiv. Was glaube ich da eher mit reinspielt, ist halt die, wie es immer genannt wird, die Arbeit zwischen den Sitzungen.
Ja.
Also dieses, das was da in den Sitzungen passiert, ist ja mehr. Das sind ja mehr Anstöße. Das sind ja, da denkt man ja darüber nach, wenn man rausgeht aus dem Raum. Was einen auch vielleicht bis zur nächsten Sitzung eine Woche lang begleiten kann. Wo man viel darüber grübelt und darüber nachdenkt. Und das wurde dann auch immer betont. Das sehe ich auch so. Das ist total wichtig. Also es ist fast dann wichtiger als so das, was in der Gruppe passiert. Weil ja da das so ein bisschen auch so in der Alltagssituation vielleicht auch mal merkt. So, ah ja, jetzt zum Beispiel merke ich gerade, ich habe da total Lust drauf. Und da haben wir drüber geredet. Mhm. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich gerade mich einsam fühle oder so, das ist ein ganz, ganz typisches Muster, was ich auch oft hatte, dass wenn ich einsam bin, ich da stärker meine Neigung auch wahrnehme. Und das sind Sachen, die kriege ich halt nicht mit, wenn ich in der Sitzung bin, sondern die kriege ich halt eben mit zwischen den Sitzungen.
Im Alltag eben.
Ja, und das kostet halt nicht per se Zeit, ja, aber es kostet natürlich...
Kraft.
Ja, Kraft, ja. Und das, da muss man ehrlich sagen, also das würde ich auch nicht vernachlässigen. Das ist schon, ich könnte jetzt in der Zeit nicht eine 50-Stunden-Woche schieben und noch fünfmal die Woche zum Sport und noch Freunde sehen, jeden zweiten Tag und so. Das also irgendwie ist dann blöd.
Ist ja offenbar absehbar dann, bis also jetzt diese offiziellen Termine weg sind und dass einen das dann gedanklich weiter beschäftigt, das ganz klar, dass es bleibt. Aber haben Sie denn auch das Gefühl, dann so für sich tatsächlich so Tools erlernt zu haben? Also wenn es eben so eine Situation von Einsamkeitsgefühlen gibt und man vielleicht eher nochmal neigt dazu, dass man dann... Ja, dass man dann Techniken für sich hat, so ein Frühwarnsystem oder...
Ja, das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Teil von der Therapie. Genau eben zu gucken, was ist für jeden Einzelnen so die... was sind so die Problemsituationen, wo man da vielleicht mehr Leiden empfindet oder mehr im Sinne stärkere Tendenz hat, vielleicht rückfällig zu werden. Missbrauchsabbildungen suchen zu wollen, das halt zu erkennen und das ist halt auch total individuell.
Klar.
Und dann halt sich zu überlegen, was mache ich in den Situationen, wie gehe ich jetzt damit um? Und da habe ich auch meine Methoden, meine Tools sozusagen zwischen einigermaßen parat und Das hilft halt, weil nicht nur, weil es dann in der Situation auch hilft, sondern weil es eine Sicherheit irgendwie gibt. Also dann habe ich auch weniger Angst davor, dass es wieder passiert, weil ich ja immer noch weiß, auch wenn es wieder passiert, dann habe ich ja immer noch ein Werkzeug und kann es anwenden. Mhm. Und vor allen Dingen nicht nur ein Werkzeug, also das ist es ja. Es geht ja genau darum, so eine Palette zu haben an Dingen, die ich tun kann, mit denen ich mich vielleicht ablenken kann oder zu wissen, mit wem ich drüber rede, wenn es eine schlimme Situation irgendwie ist und man, wo man, ja, sowohl wenn es noch nicht passiert ist, vielleicht wenn es, ja, shit happens, wenn es wieder passiert ist, dass ich dann nicht in ein totales Loch stürze und alles den Bach runtergeht, mhm, und ich irgendwie sage, jetzt ist auch alles egal, sondern dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, wohin ich mich wende, und sei das jetzt hier die Charité oder sei das irgendwie soziale Kontakte, die involviert sind oder so, das ist total, total wichtig, ja.
Mhm, ja. Haben Sie irgendwie so auch Mittel- oder Langfristpläne für Ihr Leben?
Ich hätte gerne ein bisschen mehr, ja. Also ich habe so ein paar längerfristige Sachen. Ich bin mit meiner Partnerschaft gerade glücklich. Von daher wahrscheinlich ein Ziel, die zu halten.
Klar.
Ja, da arbeite ich dran, jeden Tag. Mhm. Ich habe ansonsten nicht so richtig, also ich möchte mal eine Familie gründen und auch Kinder haben. Ist jetzt nicht was, wo ich sage, das muss unbedingt jetzt, auch innerhalb der nächsten Zeit irgendwie passieren und ohne geht gar nicht, aber ich nehme mir das schon vor, ist auch für meine Partnerin, muss man sagen, der ist es noch ein bisschen wichtiger. Und insofern denke ich, dass es irgendwann anstehen wird.
Sorry, wenn ich da doch gleich nochmal einhake.
Ja, ja, klar.
Da hat sie dann aber keine Sorge, dass womöglich eine Gefahr für die, also wenn es denn eine Tochter werden sollte, besteht, dass sie dann vielleicht doch so konfrontiert, so dicht dann irgendwie doch übergriffig werden könnten, oder kommt sowas bei ihr auch auf?
Sorge klingt negativ. Wenn sie nicht drüber nachdenken würde, wäre es schön blöd. Also das tun wir natürlich und wir haben da auch drüber geredet. Also wir sind uns halt sicher, dass wir da irgendwie einen Umgang mit finden. Mhm. Also es fängt ja bei einer ganz einfachen Banalität an. Wenn wir einen Jungen kriegen würden, dann wäre es sowieso völlig egal, weil es überhaupt nicht in meinem Präferenzspektrum ist. Dann geht es weiter. Das ist ja jetzt auch nicht jedes Alter. Es ist ja nicht so, dass plopp, raus und jetzt 18 Jahre Horror. Also das, wenn man sich damit beschäftigt, dann ja auch nur bei einem gewissen Zeitraum. Klar, es kann halt passieren, dass ich also mich meiner Tochter sexuell hingezogen fühle. Das halte ich für absolut möglich. Mhm. Aber ich glaube, da gibt's dann einfach, also ich glaube, wir sind an dem Punkt in der Partnerschaft und ich in der Therapie, wo ich sicher bin, dass wir da, solange wir drüber reden, da halt einen Umgang damit finden. Mhm. Das kann ja sowas konkret sein, dann gehe ich halt nicht mit meiner Tochter baden zusammen oder sowas. Das sind ja alles Sachen, da kann man sich ja arrangieren und das muss ja auch nicht irgendwie unangenehm oder merkwürdig sein. Das kann man ja ganz natürlich einbauen, wenn eben auch die Partnerin involviert ist. Das macht es ja viel, viel einfacher. Ja, also da haben wir drüber geredet und da werden wir uns damit beschäftigen, wenn es dann soweit ist. Und ich glaube, wir haben da auch viel Hoffnung rausgezogen, auch über die Angehörigengruppe, dass wir halt inzwischen wissen, dass funktionieren kann und es halt Pädophile gibt, die da ohne Sorgen vor sexuellen Übergriffen ja ihre Kinder großziehen können. Vielleicht klingt es ein bisschen komisch, aber ich nehme es als Herausforderung. Ich glaube, das funktioniert, ja.
Gibt es noch andere jüngere Verwandte? Also, Sie hatten vorhin ja mal von Nichten oder so gesprochen. Wissen die inzwischen alle Bescheid, oder?
Nee, absolut nicht. Also, das weiß nach wie vor nur meine Mutter und meine Partnerin. Und ich habe auch nicht, also könnt mir vorstellen, dass es mal den einen oder anderen guten Freund gibt, wo ich das vielleicht mal mit einem Abstand erzähle. Aber ich habe jetzt nicht vor, das noch groß rumzuposaunen, sag ich mal. Und in der Verwandtschaft ist auch keiner. Also ich habe auch jetzt auch, sind da keine Risikosituationen. Also ich sehe erstens meine Verwandtschaft gar nicht so häufig. Ich habe generell gar nicht so viel Kontakt wiederkehrend mit irgendwie minderjährigen Mädchen, wo ich da jetzt irgendwie ernsthaft überlege, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und wenn das halt mal passiert, dann komme ich damit klar. Und ja, ich habe da jetzt auch nicht irgendwie, ich fühle mich dabei auch nicht total unwohl. Also wenn ich, das ist jetzt tatsächlich gerade so, wenn ich mich unwohl fühle, dann ist es, weil meine Partnerin dabei war, so am Anfang gerade war das noch so. Und jetzt weiß ich, sie weiß, dass es für mich ein Problem sein könnte. Das war dann so ein bisschen sehr meta schon. Aber jetzt konkret, dieser normale Umgang mit Kindern, der funktioniert für mich trotzdem. Und das, ich habe das inzwischen, glaube ich, ganz gut akzeptiert, dass wenn ich mir da jetzt irgendwie denke, boah, das finde ich jetzt schon irgendwie attraktiv, dass ich dann nicht denke, oh, wie kannst du nur? Also damit komme ich klar.
Wir waren ja noch stehen geblieben bei welchen möglichen Plänen. Also Bereich Partnerschaft haben wir besprochen und sonst noch irgendwas?
Ich habe schwierig, ja. Also wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Schwierigkeiten mit langfristigen Plänen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwann einen Garten haben möchte. Das ist vielleicht was sehr Konkretes. Nicht zwingend ein Haus oder so, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwie einen Nutzgarten bewirtschaften. Mir ist jetzt nicht wichtig, ob das mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 oder so losgeht. Ich habe es auf jeden Fall mal vor. Beruflich ja, ich habe, es klingt so ein bisschen merkwürdig, aber ich habe entgegen von meinem vergangenen Verhalten eigentlich schon einen gewissen Anspruch so an mein Handeln, auch so moralisch. Ich könnte mir vorstellen, dass ich beruflich mich nochmal ein bisschen umorientiere. Vielleicht, ich möchte ein bisschen mehr tun, was auch für die Gesellschaft irgendwie wichtig ist. Also ich habe jetzt gerade einen sehr sicheren Job. Ich habe schon irgendwie noch ein bisschen, ich habe ein, vielleicht auch seit ich in der Therapie bin, etwas gestiegenes Bedürfnis auch dadurch bekommen, sowas Sinnvolles zu tun. Und da muss ich mal gucken, aber es ist auch ein bisschen eher langfristig, da ja jetzt auch gerade ja immer noch die Therapie auch läuft und ich wäre auch ein bisschen blöd, wenn ich jetzt gerade anfangen würde, irgendwie große Sachen umzuwerfen.
Klar, und außerdem, die sind gerade mal 25 und wahrscheinlich ohnehin noch nicht so lange in diesem Job.
Exakt, ja.
Da hat man ja wirklich noch Zeit. Ja, und gibt es noch irgendwie so Botschaften, die Sie unbedingt sagen möchten oder die die Gesellschaft sich auch hinter die Ohren schreiben sollte?
Ich hätte auf jeden Fall eine Botschaft für die für potenzielle Hörer, die überlegen, sich hier zu melden und hier eine Therapie anzufangen. Mhm. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Mal auch so gesagt, dass ich es auch anstrengend, dass das Kraft kostet und das stimmt auch alles. Aber ich glaube, man sollte, mir ging es jetzt über das ganze Jahr, jede Woche oder jeden Monat besser als im Monat davor. Also es ist kontinuierlich, fühle ich mich besser und nicht nur in irgendwie dem einen Bereich Präferenzen, sondern ganzheitlich.
Toll.
Also es sind viele Sachen, die sich da bei mir Stück für Stück noch so lösen oder auch gelöst haben. Und das ist eine insgesamt eine sehr positive Erfahrung. Es ist ja nicht, dass man rausgeht und sagt, Gott, das war jetzt scheiß anstrengend, zum Glück ist jetzt vorbei. Also ich glaube, auch wenn ich hier rausgehe, werde ich das ein Stück weit vermissen, weil es eine unglaublich krasse und lohnende Arbeit ist um sich selbst. Und wenn man sich hier meldet, glaube ich, wird man das nicht bereuen. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Schönes Abschlusswort. Ja, vielen Dank und ja, dann noch ein schönes weiteres Leben.
Herzlichen Dank noch einmal an Luis für seine Schilderungen und wir wünschen ihm alles Gute. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Podcast-Folge.